Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end.
Und was wir im Vordergrund hören, ist der elektrische Ansager.
Hallo? Hören Sie überhaupt noch zu?
Ja.
Ja.
Fritz. Und das hört man.
Comport Nummer 276. U-Schuldendeal. Hallo und herzlich willkommen zum 276. Comport, den ich am heutigen, naja, anfangs noch verregneten, inzwischen geht's aber auch schon wieder, Freitag, dem 5. August 2011 aufgenommen habe.
It is 12, 17.
Jawohl, ja. Und das, was da im Hintergrund blubbert, ist ein Mensch. Das Intro ist erstmal ganz klar ein Shuttle-Ende, logisch, hatte ich ja schon mal. Und die zweite Hälfte ist aus dem Blue Moon vom 12.06. mit Holgi, was ein Rätsel-Blue Moon war, entführt. So, und was ihr hier wieder auf die Ohren kriegt, ist wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik mit inklusive Atommeldung im ersten Teil und ein Teil Tech mit ohne Space und dafür aber wieder mit Mafia. Und was ihr jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, in der ich verstaut habe Fanboy-Meldungen, Mafia-Meldungen und schlicht und ergreifend mehr. 19 Grad, partly sunnige, ja, milde Grüße. Die 19 Grad, die fühlen sich wie 19 oder 23, beziehungsweise 23 oder 19 Grad an. Der Wind macht irgendwas zwischen 17 und 30 km/h aus Southwest. Und wir haben 11.25 Uhr. Und da bin ich wieder. Mit einer Meldung, die mir letzte Woche schon in die Finger gefallen war, als ich Teil 3 aufgenommen habe, nämlich Webmatente. Googles Behauptung, sein Videoformat VP8-WIBM sei frei von Patentrechten Dritter, steht möglicherweise in Frage. Nach einem Aufruf des MPEG-LA-Konsortiums im Februar haben sich nämlich mehrere Unternehmen gemeldet, die glauben, dass WIBM gegen von ihnen gehaltene Patente verstößt. Davon sollen 12 Firmen entscheidende Schutzrechte besitzen. Das geht aus einem schriftlichen Interview hervor, das streamingmedia.com mit dem Sprecher des Konsortiums führte. Um wessen und welche Patente es sich handelt, wollte die MPEG LA auf Nachfrage des Patentrechtsexperten Florian Müller Voss Patents nicht preisgeben. Google lässt sich nicht einschüchtern und behauptet, dass es weiterhin immer völlig patentfrei ist, aber sagen wir mal so, es ist jetzt genau das passiert, was man ohnehin schon erwarten durfte. Es sind Firmen aufgetaucht, die gesagt haben, ja, also wir haben hier Patente. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass euer Videoformat da nicht funktionieren kann, ohne dass ihr etwas tut, was hier in den Patenten beschrieben ist. Und damit ohne, dass ihr die Patente brecht. So, und ja, da steht jetzt zu vermuten, dass sich da noch irgendwas ändern müssen wird. Was macht der hier? Ah. Na, also, ja, fällt in die Kategorie nicht überraschend. Ja, Google behauptet, das sei alles völlig patentfrei, aber gerade im Streaming-Video-Format und blubber, da gibt es so viele triviale und nicht ganz so triviale Patente, dass das durchaus auch damals schon so ein bisschen dünn erschien. So, und warum die sich jetzt melden, da gab es jetzt eine Vermutung, naja, nachdem YouTube angefangen haben soll, irgendwelche hochgeladenen Videos nach WIBM zu konvertieren, in größeren Stückzahlen, wäre das der eine Use Case, gegen den man dann mal versuchen könnte, patentrechtlich vorzugehen. Uibu. So, ist dann vom letzten Freitag. Da gibt es ja Fanboy-Meldungen. MVP Unrecover, da gab es eine heiße Meldung, dass nämlich neue MacBook Pro Modelle, die ja kein Hardware-Update bekommen haben mit dem Lion, sondern die einfach noch genau dieselbe Hardware sind und damit hardware-technisch eben keinen Apple Store Client irgendwo in der Firmware versteckt haben, die kommen ganz ohne Medien. Das heißt, wenn man da irgendwie eine neue Festplatte reinhämmert, da hat man erstmal ein Problem. Da ist kein Betriebssystem drauf und man kriegt auch kein Betriebssystem so ohne weiteres drauf. Na gut, was man dann machen kann, ist, wenn man die neu kauft, kann man gar nichts machen. Das kann man hoffen, dass man noch irgendwo einen Schneeleoparden rumliegen hat, den dann da drauf installieren, dann da den auf die neueste Version updaten, dann in den App Store reingehen und dann sich den Leihen holen. Das ist ein Schweineaufwand. Ja, oder anders ausgedrückt, da bastelt man sich besser selber irgendwie ein Recovery-Medium. Indem man dann zum Beispiel sich den Lion-Installer irgendwie runterlädt und sich dann das DMG aus dem rausholt und irgendwo hinpackt. So. Dann gibt es die Meldung, dass Apple nach Angaben von Marktforschern im abgelaufenen zweiten Quartal mehr Smartphones verkauft hat als die Konkurrenz und damit Nummer 1 bei den Firmen, die Smartphones verkaufen, stellen würde. Das ist aber ein Rasenmäher. Ich hätte jetzt gerade ein Motorflugzeug oder Rasenmäher erwähnen wollen, aber das ist ziemlich sicher ein Rasenmäher, auch wenn ich ihn nicht sehe. Also Apple ist jetzt irgendwie der Smartphone-Hersteller Nummer 1, was verkaufte Stückzahlen angeht, was unter anderem daran liegen könnte, dass die Android-Telefone, die sich zwar angeblich alle insgesamt noch viel mehr verkaufen sollen, aber eben von verschiedenen Herstellern verschiedene Modelle sind. Beziehungsweise da soll es wohl auch so sein, dass es Geräte geben soll. Vorsicht, gefährliches Halbwissen, weil kann ich auch nicht überprüfen. Die zwar ein Androiden-Betriebssystem drauf haben, aber in USA so als kriegst du kostenlos für irgendeine Vertragsverlängerung verteilt werden und die Anwender gar nicht wissen, dass da eigentlich ein Smartphone in ihren Fingern liegt. Aber na, also was halt ein bisschen komisch ist, ist, dass Apple mit einem schon über ein Jahr alten iPhone 4 auch immer noch so gigantische Verkaufszahlen erzielen kann. Also das Telefonmodell, das ist ganz offensichtlich gar nicht schlecht. Aber ja. So, dann hat Amazon verkündet den Amazon-eigenen Androiden Anwendungsladen ab mit ohne Leerzeichen Store nicht in Deutschland einzuführen und auch keine deutschen Entwickler mehr zuzulassen erstmal, weil wohl Apple irgendwie mit seinem Namensrecht auf Apple Leerzeichen Store dagegen vorgeht, auch in Deutschland. Fragt mich nicht, keine Ahnung. So, dann ist natürlich wieder Gerüchtesaison, was die nächste Generation iPhone anginge. Also nicht nur, dass irgendwie Hüllenbingo gespielt werden kann, es sind wohl irgendwo Hüllen aufgetaucht. Ja, das eine ziemlich wirre Foto aus dem Zug von letzter Woche, habe ich ja auch schon erwähnt. Und da ist jetzt auch irgendwo aufgetaucht also in China, so ein, es ist definitiv kein iPhone, aber es sieht aus, als hätte da irgendwie jemand, der das Ding designt hat, mal irgendwo ein Design von einem iPhone nächste Generation gesehen. Also mal ganz davon abgesehen, dass jetzt auch schon wieder Gerüchte von zwei verschiedenen Modellen rumschwirren. Aber jetzt gibt es jedenfalls auch ein Oktobrücht, nämlich All Things D behauptet, dass Apple das iPhone 5 nicht im September auf den Markt bringen würde, sondern im Oktober. Und das behauptet A Source Familiar with Apple's Plans. Eine Quelle, die mit Apples Plänen vertraut sei. So, und zwar irgendwie Oktober, aber da gibt es dann halt auch kein Datum und blub. Also Gruber war da auch überrascht von, weil der meinte auch, also alles, was wir bisher an Quellen gehört haben, deutete auf September. Wäre auch irgendwie, also was einigermaßen sicher ist, ist, dass es im September sehr wahrscheinlich wieder ein iPod-Event geben könnte. Und zwar im September kann ja durchaus wie letztes Jahr heißen, dass es ganz am Anfang vom September stattfindet, wo dann eben die Musikgeräte ihre jährliches Update bekommen. In dem Kontext könnte man dann auch vermuten, dass ein iPhone vorgestellt werden könnte. Wäre jedenfalls logisch. Und wenn dann ein neues iPhone rauskommen sollte oder vorgestellt werden sollte, dann ist es in der Vergangenheit immer nur noch eine Frage von Wochen gewesen. Das ist jetzt aber ein Motorflugzeug. Ich habe in Teil 1 trotzdem keins. Und ja, ist es. Oder ein extrem hochfliegender, tieffliegender Rasenmäher. Ich habe da, so persönlich ist mir das ja erstmal relativ hupe, aber also Oktober wäre schon gefährlich dicht an Weihnachten und das Weihnachtsgeschäft, das haben sie, deswegen gibt es ja den Termin im September, früh im September, dass sie sich das Weihnachtsgeschäft nicht kaputt machen. Nur ist dieses Jahr, anders als in den vergangenen Jahren, ist auch so, dass man fürs Back-to-School-Programm, was da im September immer auslief, keine iPods gibt, sondern dieses Jahr gibt es irgendwie iTunes-Gutscheine. Von daher können sie also die neuen Geräte auch völlig unabhängig vom Back-to-School-Programm und wann das endet, auf den Markt bringen. Na, also letztes Jahr war es ja tatsächlich so, dass erst Back-to-School geendet ist und dann erst die iPods, die neuen Touch-iPods auf den Markt kamen. Und da brauchen sie dieses Jahr keine Rücksicht drauf nehmen. Also von daher, ja, es gibt also ein Gerücht, dass das erst im Oktober auf den Markt kommen könnte. So, dann hat Apple die, bevor man Musik kauft im iTunes-Lädchen, die Musikvorschau auf 90 Sekunden weltweit ausgedehnt, beziehungsweise in mehr Ländern ausgedehnt. Das ist ja irgendwie so eine Geschichte, wo die Content-Mafia auch erst nicken muss. Dabei hat die Content-Mafia eigentlich ein akutes Interesse daran, dass ganz viele Leute ganz erpicht drauf sind, Musik kaufen zu wollen, weil da macht die Content-Mafia dran Geld. Mehr Geschäftsmodell hat die Content-Mafia schließlich nicht mehr. Also okay, nicht nur in iTunes, aber also so ein richtiges Geschäftsmodell gibt es ja sonst irgendwie nicht mehr. Und ja, jetzt gibt es also irgendwie 90 Sekunden Vorschau, beziehungsweise genau genommen Vorhör. So, dann sind im Dunstkreis, wir bauen uns ein Beta-Betriebssystem und da ist ja eine iCloud drin. Ist jetzt auch die iCloud-Web-Geschichte in Beta-Modus gegangen. Und Apple hat dabei dann auch durchblicken lassen, was es so für Preise haben will. Das ist jetzt schon wieder ein Motorflugzeug und es ist ein anderes Motorflugzeug als das eben. Behaupte ich mal. Toll, und es nieselt wieder. Also jetzt kann man sich da irgendwie anmelden und jetzt gibt es die Preismodelle sehen danach aus 10 GB zusätzlich 16 Euro, 20 GB zusätzlich 32 und steht da nicht 80 Euro. Also jedenfalls kann man sich da irgendwie noch zusätzlichen Speicher kaufen, wobei in die Speicherbegrenzungen die Fotos nicht reinzählen und alles, was man irgendwie an Apps, Musik etc. hat, da auch nicht reinzählt, was aber auch überhaupt gar keinen Sinn macht, wenn es da reinzählen würde. Weil die Musik, die ich bei iTunes gekauft habe, die muss Apple nicht für mich vorhalten, sondern die muss Apple sowieso schon haben. Die müssen sie jetzt schon haben, bevor es iCloud gibt. Von daher brauche ich für den Speicherplatz auch kein Geld bezahlen. Und irgendwelche Apps, die ich kaufe, das ist das gleiche in grün. So, das Einzige, was mir so spontan einfällt, wo man da irgendwie Zeug reinhaut, sind irgendwie Backups oder wenn irgendwelche Anwendungen ihre Daten über die Cloud miteinander austauschen. Ja, blub. So, dann soll angeblich ein Carrier-Test angefangen haben. Für die nächste Generation iPhone. Das ist alles jetzt, also man merkt ganz deutlich, es ist irgendwie saure Gurkenzeit und es gibt ja kein neues iPhone bisher und deswegen stürzen sich die Gerüchterstatter auf alles, was irgendwie aussieht, als könnte es ein Gerücht vom, zum oder mit dem nächste Generation iPhone sein, weil aufs iPad nächste Generation kann man sich noch nicht verlassen, dass das auch irgendwie im Oktober-Timeframe rauskommen könnte und vom Touch kann man auch irgendwie relativ wenig berichten. Und deswegen stürzen sich jetzt also die Gerüchterstatter alle aufs iPhone, wir nennen es 5. So von wegen, ja, das wäre jetzt irgendwie in verschlossenen Kisten bei Carriern angekommen und nur ganz wenig Leute hätten überhaupt die Erlaubnis, die Kisten aufzumachen oder anders ausgedrückt. Es gibt da Geräte, aber wie die aussehen, das wissen die Carrier selber nicht. Blub. Am Mittwoch gab es dann, habe ich mir hier dann mal die Obstwirrung reingeschrieben. Als da nämlich erstmal wäre der Fehler letzte Woche, den ich mit Teil 1 hatte, wo der Finder sich beim Kopieren, nach dem Kopieren, beziehungsweise in dem Fall nach dem Verschieben der MP3-Dateien geweigert hat, die Dateien am Zielort erscheinen zu lassen. Also er hat da irgendwas durch die Gegend geschoben, aber am Zielort kam nichts an. Was mir dann erst zu spät aufgefallen ist und dann habe ich per hol mal gelöschte Dateien zurück Rettungstool versucht, die MP3-Dateien zu retten. Alles bis auf die Teil 1 große Aufnahme ist mir auch geglückt. Bei der Teil 1 großen Aufnahme ist nur eine 66 Kilobyte Datei rausgefallen, was offensichtlich ein bisschen arg knapp war. Aber ja, und jedenfalls gab es aber noch eine zweite Obstwirrung, die ich diese Woche hatte. Nämlich, ich habe dem iPhone 4 dann mal einen Restore zukommen lassen, nachdem es mich am Mittwoch dann so weit geärgert hatte, dass es, oder nein, am Dienstag so weit geärgert hatte, dass es beim Abspielen eines Videos Also es war nur iPod-App offen und ich habe ein Video abspielen wollen, habe das mit gelocktem Bildschirm angeschoben und dann hat es plötzlich Stotteranfälle bekommen. So, und zwischendurch ist auch immer wieder mal, ich meine am Montag das letzte Mal, ist mir Springboard explodiert. Was dann so aussieht, wenn ich das Telefon anlocken will, ich drücke halt entweder den Homescreen oder oben den Wake-Button. Und dann kommt erstmal ein Apfelsymbol, weil Springboard ist explodiert. Die Audioaufgabe hört an der Stelle auf und unter Umständen hat er hinterher auch vergessen, an welcher Position im Podcast, den ich mir da gerade angehört habe, er denn gewesen ist. Und das war mir halt alles irgendwie zu viel und was er dann auch noch gemacht hat, wo ich dann auch gesagt habe, okay, also jetzt irgendwas ist hier, ist, dass er die Coverart, die Bildchen von den Podcasts verwirbelt hat. Und zwar so, dass irgendwo mittendrin plötzlich das Bildchen aufhörte und ein anderes Bildchen anfing. Und das hat mich alles so total genervt, dass ich gesagt habe, okay, also bevor ich irgendwie in den Store gehe und sage, hier, mein Telefon hat einen Hardware-Defekt, gehe ich lieber hin und mache mal einen Restore, weil das wäre die offizielle Empfehlung sowieso. Haben sie denn schon mal einen Restore ausprobiert? Und ja, das sollte man ja mal ausprobieren. Und ja, da hat er sich dann irgendwie eine Stunde mit beschäftigt, inklusive alles wieder draufschubsen an Daten. Und hat dann auch erstmal überraschenderweise auch auf dem Lockscreen wieder Coverart angezeigt. Das hat er allerdings innerhalb weniger Syncs wieder vergessen, dass das eigentlich ein Feature ist. Also irgendwas ist bei in den Innereien von iPod-App immer noch nicht hübsch. Bei 4.3.5, iOS 4.3.5. Aber hey. So, habe ich mir am Mittwoch einfach mal aufgeschrieben, wo ich mich am Donnerstag drum gekümmert habe, beziehungsweise die letzte Woche war sowieso irgendwie mehr so meine, ich löse mal alle möglichen Probleme Woche, fing an damit, dass am Wochenende mein Waschbecken im Badezimmer beschlossen hat, dass der Abfluss jetzt wirklich zu ist und da nichts mehr durchgeht. Der war vorher schon sehr träge, um es mal vorsichtig auszudrücken, habe ich mir auch irgendwann mal hier so einen Gummipömpel zugelegt. Konnte man ihn immer wieder mal mitmotivieren, dass er dann doch mal irgendwann das Zeug da wieder rauspumpt. Und dann habe ich da einfach mal mit Rohrreiniger rumexperimentiert. Frei nach dem Motto, rein da. Zischel, 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 zischel. Und als ich dann eigentlich bereit war aufzugeben, hat er dann sich mit dem Pömpel dann doch motivieren lassen, dass das bisschen Rest, was dann noch da war, sich dann auch verkrümmelt hat. So, das zweite Problem war dann hier iPhone. Dann warte ich auch noch darauf, ob der Finder-Kopierbug nochmal wieder auftaucht. Das ist ein echter Datenverlustfehler. Daher hoffe ich darauf, dass der mit dem nächsten macOS-Update dann auch beseitigt wird. Und das letzte Problem, was ich jetzt auch immer noch mit mir rumtrage, ist, dass an Armen und Beinen ich so einen ganz fiesen, blöden, ekligen, juckenden Hautausschlag mir zugelegt habe. Das Jucken ist das Problem. Gegen Hautausschlag habe ich ansonsten nichts. Beziehungsweise der wäre mir halt einigermaßen egal, aber es juckt halt unangenehm. Habe ich mir jetzt gestern Finistil zugelegt. Das scheint irgendwie dagegen zu helfen. Allerdings muss man das doch irgendwie ein bisschen häufiger anwenden. Aber ja. So, wo war ich? Eigentlich war ich in der Technik-Ecke, ne? Da gibt es ein Skype-Loch. Ja, habe ich bei Heise gefunden. Das jüngst veröffentlichte Update auf Skype 5.5 für Windows hat eine schwerwiegende Sicherheitslücke, durch die Angreifer die Kontrolle über den Skype-Account übernehmen können, warnte der Sicherheitsexperte David Vieira Kurz. Das Update verspricht eine enge Facebook-Anbindung, aber dummerweise kann man damit Client-JavaScript-Code in Facebook-Statusnachrichten einschleusen, der dann ungefiltert beim Client ankommt und dann ausgeführt wird und dann kann man dann Skype mit fernsteuern. Was? Oder anders ausgedrückt, Skype, das wandelnde Sicherheitsloch. Habe ich mir am Samstag hier reingeklebt. Dann gibt es aus USA den Actually Kind of Limited Data Plan of the Day. In USA ist es ja so gewesen, dass AT&T, als das iPhone erste Generation und zweite Generation rauskam, jeweils der einzige Anbieter war. Und die haben dann da auch Unlimited Data Pläne verkauft. Also so frei nach dem Motto, man bezahlt pro Monat halt einen festen Betrag und dann kann man so viel an Daten durch die nicht vorhandene Leitung saugen, wie man lustig ist. Gut, beim erste Generation iPhone, das hatte halt nur Edge, da ist alleine durch die Funkverbindungstechnik schon mal ein oberes Limit gesetzt, was man da maximal pro Monat durch die Leitung ziehen kann. Und das ist im Zweifelsfall nicht so gigantisch viel. Aber beim 3G, da ist ja mit UMTS schon mal ein bisschen mehr Rums hinter und bei den späteren Generationen noch mal ein bisschen mehr Rums. Und jedenfalls konnte man sich da also irgendwie relativ früh einen Unlimited Vertrag schießen und wenn man den hatte, dann konnte man, wenn man ganz vorsichtig war, den auch weiter behalten immer noch. So, aber jetzt stellt sich raus, dass AT&T sagt, also ab demnächst fangen sie an, Leute, die in den oberen, was war es, 1, 5, was weiß ich nicht, Prozent an Datenvolumen liegen, zu drosseln. Ob man in diesen oberen Quietschprozent liegt, das kriegt man natürlich nicht mit. Es sei denn, es wird plötzlich arschlahm. Huch. Aber hey, AT&T, die meinen sich das noch rausnehmen zu können. So, dann gibt es Schweizer Echtzeitüberwachung. Die Schweizer Justizministerin Simonetta Sommaruga drängt auf eine deutliche Ausweitung der Internetüberwachung. Künftig darf die eidgenössische Polizei ihren Plänen nach nicht nur Telefongespräche abhören und E-Mails abfangen. Vielmehr sollen es alle Zugangs- und Diensteanbieter den Ermittlern erlauben, sämtliche Online-Aktivitäten ihrer Kunden vom Chatten über Recherchen mit Suchmaschinen bis hin zum Abrufen von Videos in Echtzeit zu verfolgen. Und wenn man jetzt meint, das ist eine Meldung, über die man sich aufregen kann, die bösen, bösen Schweizer, da kann ich nur breit grinsen und sagen, in Deutschland haben wir das übrigens schon seit Ewigkeiten. Na, da gibt es diese lustigen Sina-Boxen, die bei den Providern rumstehen. Bekannt geworden sind sie damals im Dunstkreis. Bei Mail-Providern stehen die rum und können irgendwie jede Mail mitschnorcheln. Aber soweit ich weiß, stehen die auch bei Zugangsprovidern rum und können jeden Traffic abzwacken. Und zwar ist das so geregelt, dass die Kisten Datentransfers mit abschnorcheln dürfen in Richtung Polizei, ohne dass der Provider es mitkriegt. Und es können auch verschiedene Bedarfsträger, Hüstel, in den Daten rumschnorcheln. Ich meine, irgendwie ursprünglich waren es mal 3 verschiedene, jetzt sind es, glaube ich, 5 verschiedene. Ohne dass die voneinander mitkriegen. Also man kann auch 5 verschiedene Geheimdienste an der Backe haben. Ohne dass auch nur ein einziger von den Geheimdiensten mitkriegt, dass es noch jemand anderen gibt, der sich dafür einen interessiert. Na, also ja, die Schweiz kriegt eine Echtzeitüberwachung. Wir haben sie schon längst. Schwupps. So, dann Neues von der Mafia. Es gibt eine Abmahnung. Nämlich der vor 35 Jahren verstorbene Humorist Heinz Erhardt erfreut sich bei den Deutschen ungebrochener Popularität. Derzeit macht jedoch der Lappan Verlag als Rechteinhaber auf schmerzhafte Weise deutlich, dass Erhardts Kurzgedichte noch längst kein Volksgut geworden sind. Die von Lappan beauftragte Rechtsanwaltskanzlei KSP hat offenbar zahlreiche Webseitebetreiber abgemahnt, die Erhardt-Texte wiedergeben. Weil nach deutschem Urheberrecht darf man nur Zitate bringen und wenn das zu viel Text ist, was man da darstellt, dann wäre das irgendwie eine Raubmordkopie und die müsste man dann dolle bezahlen. Kam dann kurz nach der Heisemeldung, kam dann die Erbengemeinschaft von Heinz Erhardt und hat gesagt, übrigens, das wächst nicht auf unser Mist, wir haben da nichts von und wir wollen das auch nicht, wir finden das äußerst scheiße, aber der Verlag hat recht, was juristisch die Situation angeht, der hält nämlich Rechte. Das deutsche Urheberrecht erlaubt Zitate, zulässig sind diese jedoch nur mit Kenntlichmachung als Zitat, mit Zitatzweck. Das Zitat muss also eigene Ausführungen stützen. Herr Guttenplack, ich hoffe, Sie nehmen gerade mit zur Kenntnis, auch wenn Sie jetzt demnächst in Richtung USA abhauen und hoffentlich nie wiederkommen, dass das deutsche Zitatrecht da übrigens gewisse Begrenzungen kennt. Und in geringer Länge. Kurzzitate. Wer also komplette Erhardt-Gedichte oder Gedichtsammlungen publiziert, dem könnte bald das Lachen vergehen. Die Kanzlei veranschlagt für jedes Gedicht 600 Euro, ein Betrag, der nach Ansicht des Rechtsanwalts Andreas Forsthoff für die oft nur wenige Zeichen langen Texte weit überzogen ist. Sein Kollege Dr. Lars Jeschke bezeichnete dieses Vorgehen sogar als perfide. Im Schluss seines Gedichts an Rolf, das er einem Jugendfreund widmete, artikulierte Heinz Erhardt selbst seine Haltung zum Rechtssystem als Kurzzitat. Allein ein Freund bleibst du mir nicht. Ich wurde ja auch nur Poet. Du aber bist beim Amtsgericht. Ja, na, also, Content-Mafia. Wofür waren die doch gleich gut? Dann hat sich rausgestellt, ist in Großbritannien rausgekommen, dank Freedom of Information Act Request, also Informationsfreiheitsgesetz, wo man ja an staatliche Unterlagen rankommen darf, hat sich herausgestellt, dass die britische Regierung den Digitalmord eigentlich schon beschlossen hatte, zu einem Zeitpunkt, als sie sich offiziell noch beraten lassen hat. Nicht wirklich überraschend, aber ja, ne, Digitalmord, da die Three-Strikes-Scheiße, die Content-Mafia überall durchdrücken will und die bisher noch nicht bewiesen hat, dass sie überhaupt irgendwas bewirkt. Aber hey, man kann ja trotzdem Leute einfach erst mal digital aus dem Netz treten, umbringen und dann hinterher sagen, huch. Ist mir bei Boing Boing begegnet, ist mir aber zu lang, als dass ich das hier voll zitieren wollen würde. Und dann am Mittwoch gab es die britische Nichtzensur, weil nämlich die Copyright Verwaltung da beschlossen hat, jetzt doch nicht von einem Zensurrecht Gebrauch machen zu wollen, was sie sich mal irgendwann haben einräumen lassen. Weil Seiten, deren Zwecke darin bestünde, nur Urheberrechte zu brechen, die müsse man ja wegzensieren können. Und da ist also der Verwaltung da aufgefallen, dass wenn sie das anfangen, tendenziell ihnen ganz viel Nein entgegenschallen könnte und sie das nicht haben wollen. Und deswegen kommt das jetzt dann mal ausnahmsweise doch nicht. So, dann hat am Mittwoch hat das Bundesjustizministerium das Bundesjustizministerium Geräusche gemacht, dass es irgendwie mit Konzepten wie Kulturflatrate oder Kulturwertmarkt doch gar nicht total dagegen wäre. Das wären doch interessante Konzepte und man könnte doch mal drüber nachdenken. Aber so richtig konkret ist das alles nicht, sondern mehr so, sie haben halt Geräusche gemacht. So irgendwie zustimmend wirkende Geräusche. Mehr ist da aber dummerweise nicht drin. Ich könnte jetzt aber auch wieder einen ganzen Heißartikel hier verfrühstücken. So, genau, das dazu. Dann gibt es super Cookies, die ungefähr jede Technik nutzen, um nicht gelöscht zu werden. Hier konkret irgendwie KissMetrix. Also die machen sowohl einen normalen Cookie, den kennt man ja, als auch irgendwie einen Flash-Cookie, auch das kennt man ja. Und sind nach aktuellem Stand irgendwie nicht trivial löschbar, beziehungsweise es kann einem passieren, dass sie gar nicht mehr löschbar sind. Dass man also dauerhaft trackbar ist. Huch! Warum man das irgendwie als Anwender wollen sollte, ist mir schleierhaft. Wenn ich mir jetzt nicht gleich meine Mütze aufsetze, dann werde ich wieder nass. Der Regen ist nämlich wieder da. Ich hasse übrigens Regen beim Aufnehmen. Von der sprechenden Uhr soll ich ausrichten, 11.50 Uhr. So, dann gibt es Street-Widerspruch, nämlich für den geplanten Straßenbilderdienst Street-Siede des Softwarekonzerns Microsoft hat am 1.8. die Widerspruchsfrist begonnen. Weil Häuser haben ja ein eigenes Privatrecht, ein eigenes Privatsphärenrecht. Häuser von außen darf man ja auf gar keinen Fall fotografieren. Und deswegen hat Microsoft da in Deutschland die Widerspruchsfrist begonnen für den Vorabwiderspruch. Ursprünglich hatten sie mal Geräusche gemacht, dass sie keinen Vorabwiderspruch haben wollen, aber irgendwie haben dann, ich weiß nicht, wer da alles rumgenörgelt hat, ob da irgendwie Herr Schaar mal wieder seine Fresse in die Kameras gehalten hat oder irgendwie Trulse Aigner aus dem Gebüsch gehüpft kam. Auf jeden Fall gibt es ein Vorabwiderspruchsrecht. Analog Street View. Wobei da die spannende Frage bleibt, also wenn da nicht irgendwie Blöd und Co. drauf rumhacken, wie viele Häuser, die bei Street View nur verblurrt zu sehen sind, bei Street Zeit dann zu sehen sein werden. Aber hey. So, am Dienstag gab es dann eine Meldung, die durch die Tech-Berichterstattungsszene durchgereicht wurde, nämlich ein Bericht von irgendwie einer Programmiererbude, die bei Amazons Anwendungsverkaufsladen eine Podcast-App eingestellt hatten und die sollten dann einen Tag lang kostenlos zu haben sein. Und bisher hieß es eigentlich immer in den veröffentlichten Aussagen von Amazon, dass man dann aber, auch wenn man kostenlos verteilt wird, würde Amazon an die Entwickler 20% vom Originalpreis auszahlen. So, weil Amazon hält sich ja eh das Recht vor, an den Preisen, die die Endkunden zahlen, da rumzuschrauben, wie sie lustig sind. Und aber turns out, also diese Entwicklerbude da, die hat gesagt, so richtig glücklich waren sie dabei nicht, weil als sie dann gefeatured werden sollten als kostenlose App des Tages, gab es eine Mail vorher von wegen, er kriegt übrigens null. Haben sie trotzdem irgendwie eingewilligt und weil das irgendwie eine App ist, die aber Serverinfrastruktur für jeden Anwender braucht, mussten sie sich dann größere Servers kaufen und das kam dann nicht so lustig. Aber ja, also die waren dann irgendwie angepiest. So, das ist jetzt erstmal in der Kategorie Einzelmeinung, könnte man das verbuchen. Weil ich habe dann auch schon gehört, so von wegen, die Anwendung selber wäre irgendwie eher nicht so dolle und irgendwie so, aber hey. So, dann gab es am 3., das müsste Mittwoch gewesen sein, am Mittwoch gab es mal wieder einen neuen LHC-Rekord, nämlich an einem Tag 100 durch PB, also jede Menge Datenvolumen, weil sie haben es am Mittwoch geschafft, dass sie zwei langlaufende Stable-Beams-Phasen hingekriegt haben. Heute früh kam noch die Meldung, dass sie jetzt übrigens im Atlas-Experiment 2 durch FB geschafft haben, was das Doppelte von dem Jahresziel war, was sie eigentlich bis Ende 2011 geschafft haben wollten. So, delivered, nicht recorded. Deswegen dauert es noch ein bisschen, bis die offizielle Meldung durchkommt, dass sie übrigens auch Recorded 2 durch FB haben. Dummerweise war bei diesen 100 durch PB, also bei dieser super langen Laufzeitphase, wo sie Unmengen an Kollisionen in den Experimenten fallen lassen haben, hatte CMS da ein Wasserkühlungsproblem, weswegen die eine ganze Weile nichts aufnehmen konnten. Das heißt, da hat es ganz ordentlich im Experiment innen drin Kollisionen gegeben, aber sie konnten nicht hingucken, weil irgendwie irgendwas nicht genug gekühlt war. Ups. Soll aber wieder behoben sein. So, dann gab es gestern Goörgel. Genau, da hat nämlich Google rumgeheult, dass wie böse das doch ist, dass die Nortel-Patente nicht an Google gingen, sondern an ein Konsortium Microsoft, Apple, ich weiß gar nicht, irgendeine Firma war es noch, Oracle. Also jedenfalls irgendwie ein Konsortium aus verschiedenen Firmen, dass die sich die Nortel-Patente gekauft hätten für 4,5 Milliarden Geld. Dabei wäre sich doch jeder einig, die Patente wäre doch niemals mehr wert als 1 Milliarde Geld. Was dann irgendwie, sagen wir mal so, die Aussagen, die Google da fallen lassen hat, sind schon putzig. Ja, Patente werden in den USA dazu genutzt, sich gegenseitig zu verklagen, beziehungsweise man benutzt Patente damit, dass wenn jemand einen verklagen will, man den dann in der Gegenrichtung auch wieder verklagen kann. Was aber an der Stelle auffällt, also erstens gab es irgendwie eine Reaktion von dem Microsoft-Manager, ach hey, lieber Google-Mensch, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir haben euch damals eingeladen, ihr könnt mit uns in demselben Konsortium sitzen. Na, ihr müsst nicht gegen uns sein, wir können die gemeinsam kaufen, die Patente, dann fallen wir uns nicht gegenseitig in den Rücken. Und wir müssen alle weniger bezahlen. Ihr wolltet das nicht. Ja, aber blubber, fasel, bla, fasel, fasel, bla, bla, blubber. Ja, und, was dann bei der 1 Milliarde ist es aber Maximalwert dann auch noch auffallen darf. Google selber hatte relativ früh in dem Prozess ein Gebot in den Raum gestellt, nämlich Pi Milliarden, also 3,141. 2, quietsch in die eine Richtung, 1, quietsch in die andere Summe, 3,141. Wenn das doch aber nur 1 Milliarde Geld wert gewesen wäre, warum zahlen sie dann 3? Oder warum wären sie bereit, 3 zu bieten? Ja, mag ja sein, dass ihr nicht an Patente glaubt, aber wenn ihr doch so dagegen seid, dass die eingesetzt werden, um sich gegenseitig zu verklagen, hättet ihr bei dem blöden Konsortium mitmachen können oder weniger Geld auf den Tisch legen. Also, ja, alles Verschwörung, alle immer nur gegen Google. Armes Google. Ja, dass Microsoft von Handyherstellern sich jetzt Geld erpresst, so frei nach dem Motto, entweder ihr dürft hier Androiden-Dinger verkaufen, dann müsst ihr aber für Patente, die Androiden-Betriebssystem verletzt, an uns Geld bezahlen. Oder ihr dürft die halt nicht mehr verkaufen. Dass Microsoft sich dann eine gültige Nase dran verdient an Googles Aktionen, das, ja... Lecker finden muss man das nicht, aber hey. So, und dann habe ich mich ja auch schon über meine Probleme der letzten Woche ausgelassen und stelle gerade erfreut fest, 30 Minuten haben wir. Und Musikecke. In der Musikecke gibt es, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, von wann die Aufnahme ist, von Shore Patrol Arthur R. Dry, 6 Minuten 40. Es könnte allerdings sich um eine Hohen Wäschstedt-Aufnahme handeln. Wenn es sich um eine Hohen Wäschstedt-Aufnahme handelt, dann ist es mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von dem Samstag. Nächste Woche ist ja möglicherweise, wenn ich dann Bock drauf habe, Sierhagen. Da aber eher am Sonntag. Aber hey, ist jedenfalls also 6 Minuten 40 ist das Stück Musik dann lang gefolgt von einem Outro, was ich zu Ehren von einem Shuttle hier einfach nochmal hindeponieren will. Genauso wie ich ja im Intro jetzt die letzten Wochen immer noch irgendwo noch einen Shuttle mit mir rumgetragen habe. Nämlich Science Saved My Soul. Ja, ja, ist vor genau 30 Folgen das letzte Mal gelaufen. Das ist mir aber Hupe, weil ich finde, das kann auch mal wiedergebracht werden. So, passt dann außerdem auch ganz gut, wenn es dann nächstes Jahr aus dem Feed wieder rausfällt. In diesem Sinne gibt es dann das lange, die 14 Minuten 58 Fassung Science Saved My Soul. So, und dann haben wir 11.58 Uhr. Ich sage dann erstmal danke fürs Anhören, runterladen, streamen. Da ist der Rasenmäher. Es gibt ihn tatsächlich. Er ist nicht nur ein Geräusch. Also okay, im Moment ist er ein Geräusch. Dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Ich brauche mich gar nicht beeilen, weil ich den 59 fahrende Bahn sowieso nicht erwische. So, und genau, für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Feedback zukommen lassen wollt für das, was ich hier produziert habe, könnt ihr euch eingeladen fühlen, also fühlt euch jetzt eingeladen, mir entweder eine Mail an compiblog@googlemail.com zu schreiben, mich bei Google Plus zu erwähnen, mich an @compot anzuschreiben bei Twitter oder einen Kommentar im compiblog.de oder compot 276 Teil 3 zu hinterlassen. Das ist dann nämlich der hier. Und mit den Zahlen habe ich das nicht so. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Arthur A3 und Science Saved My Soul. Und bis zum nächsten Mal, was dann eventuell möglicherweise unter Umständen in ziemlich genau einer Woche sein könnte, wenn er nichts dazwischen kommt.
All over the UK, different places claim King Arthur for one of their own. And down in a little town outside Edinburgh, in the borders, is a town called Peebles, where the great Merlin the Magician is said to have been born and buried. So we reckon our Scottish claim to King Arthur, the Artur Ardrai, is probably greater than anywhere else in the UK. Artur Ardrai means Arthur High King. Our High Kings were chosen by our Celtic sub-kings, lesser kings, the Ardrai. And you weren't chosen by your bloodline, you were chosen for your integrity, your prowess on the battlefield, and your heart in dealing with, you know, tribal matters or clan matters. Artur Ardrai.
Das ist ja gar kein Schlimm, warte mal. Oh, nee.
Three summers ago, I was staying in a caravan a long way from the nearest city. It was usually pitch black at night. I had given my word that I would not smoke inside, so at 1 a.m. I stepped outside for a cigarette. After a few minutes of standing in the darkness, I realized that I could see my hand quite clearly, something I'd noticed that I could not do on previous nights. So I looked up, expecting to see the glow of the full moon. But the moon was nowhere in sight. Instead, there was a long glowing cloud directly overhead. The Romans called it the Via Galactica, the Road of Milk. Today we call it the Milky Way. For those who missed the lesson at school that day, the basic facts are these. Remembering that one light year is equivalent to 6 trillion miles, our galaxy has a total diameter of somewhere around 100,000 light years. Our Sun is located towards the edge of one of the galaxy's spiral arms, about 26,000 light years out from the central bulge of the galaxy. It takes 200 to 250 million years for the Sun to complete one orbit of the central bulge. Surrounding the galaxy, above and below the disk, in a spherical halo, there are approximately 200 globular clusters, which may contain up to 1 million stars each. The Milky Way itself contains 200 billion stars, give or take. These numbers are essential to understanding what a galaxy is, but when contemplating them, some part of the human mind protests that it cannot be so. Yet an examination of the evidence brings you to the conclusion that it is. And if you take that conclusion out on a clear, dark night and look up, you might see something that will change your life. This is what a galaxy looks like from the inside, from the suburbs of our sun. Through binoculars, for every star you can see with your naked eye, you can see 100 around it, all suspended in a grey-blue mist. But through a modest telescope, if you wait for your eyes to adjust to the dark and get the focus just right, you will see that mist for what it really is. More stars, like dust, fading into what tastes like infinity. But you've got to have the knowledge. Seeing is only half of it. That night 3 years ago, I knew a small part of what's out there. The kinds of things, the scale of things, the age of things, the violence and destruction, appalling energy, hopeless gravity, and the despair of distance. But I feel safe, because I know my world is protected by the very distance that others fear. It's like the universe screams in your face, "Do you know what I am? How grand I am? How old I am? Can you even comprehend what I am? What are you compared to me?" And when you know enough science, you can just smile up at the universe and reply, "Dude, I am you." When I looked at the galaxy that night, I knew the faintest twinkle of starlight was a real connection between my comprehending eye along a narrow beam of light to the surface of another sun. The photons my eyes detect, the light I see, the energy with which my nerves interact, came from that star. I thought I could never touch it, yet something from it crosses the void and touches me. I might never have known. My eyes saw only a tiny point of light, but my mind saw so much more. I see the invisible bursts of gamma radiation from giant stars converted into pure energy by their own mass, the flashes that flashed from the far side of the universe long before Earth had even formed. I can see the invisible microwave glow of the background radiation left over from the Big Bang. I see stars drifting aimlessly at hundreds of kilometers per second, and the space-time curving around them. I can even see millions of years into the future. That blue twinkle will blow up one day, sterilizing any nearby solar systems in an apocalypse that makes the wrath of human gods seem pitiful by comparison. Yet it was from such destruction that I was formed. Stars must die so that I can live. I stepped out of a supernova. And so did you. In light of this unarguable fact, this hard-earned knowledge, this partial but informative truth, what place then in the 21st century and beyond for the magical claims of organized religion? The first religions were primitive by any definition. For reasons of limited population, communication, and plain old geography, they never grew to be anything other than a local concern. But religions mutate in time and grow in sophistication as each generation of holy men learn what works and what doesn't, what makes people obedient and what causes rebellion, what ideas people can easily escape and which will haunt them until they have to pray just to stop the nagging fear. When populations grew due to the slow but steady growth of knowledge, as if confronted by a bumper harvest, the religions went into an arms race with each other, from gods of wind and thunder and sea. The threats, incentives, and claims of power escalate until every dominant organized religion has a god that is all-powerful, all-loving, all-seeing, and words like infinity and eternity are deployed cheaply, while all other words are open to abuse until they mean exactly what the religions want them to mean. That night under the Milky Way, I, who experienced it, cannot call the experience a religious experience, for I know it was not religious in any way. I was thinking about facts and physics, trying to visualize what is, not what I would like there to be. There's no word for such experiences that come through scientific and not mystical revelation. The reason for that is that every time someone has such a mindgasm, religion steals it, simply by saying, "Ah, you had a religious experience." And spiritualists will pull the same shit. And both camps get angry when an atheist like me tells you that I only ever had these experiences after rejecting everything supernatural. But I do admit that after such experiences, the moments when reality hits me like a winning lottery ticket, I often think about religion and how lucky I am that I am not religious. You want to learn something about God? Okay. This is one galaxy. If God exists, God made this. Look at it. Face it. Accept it. Adjust to it. Because this is the truth, and it's probably not going to change very much. This is how God works. God would probably want you to look at it, to learn about it, to try to understand it. But if you can't look, if you won't even try to understand, what does that say about your religion? As Bishop Lancelot Andrews once said, the nearer the church, the further from God. Maybe you need to run away from the mosque, away from the church, away from the priests and the imams, away from the books, to have any chance of finding God. Squeeze a fraction of a galaxy into your mind, and then you'll have a better idea of what you're looking for. To even partially comprehend the scale of a single galaxy is to almost disappear. And when you remember all the other galaxies, you shrink 100 billion times smaller still. But then you remember what you are. The same facts that made you feel so insignificant also tell you how you got here. It's like you become more real. Or maybe the universe becomes more real. You suddenly fit. You suddenly belong. You do not have to bow down. You do not have to look away. In such moments, all you have to do is remember to keep breathing. The body of a newborn baby is as old as the cosmos. The form is new and unique, but the materials are 13.7 billion years old, processed by nuclear fusion in stars, fashioned by electromagnetism. Cold words for amazing processes. And that baby was you, is you. You're amazing, not only alive, but with a mind. What fool would exchange this for every winning lottery ticket ever drawn? When I compare what scientific knowledge has done for me and what religion tried to do to me, I sometimes literally shiver. Religions tell children they might go to hell and they must believe, while science tells children they came from the stars and presents reasoning they can believe. I've told plenty of young kids about stars and atoms and galaxies and the Big Bang, and I have never seen fear in their eyes. Only amazement and curiosity. They want more. Why do kids swim in it and adults drown in it? What happens to reality between our youngest years and adulthood? Could it be that someone promised us something so beautiful that our universe seems dull, empty, even frightening by comparison? It might still be made by a creator of some kind, but religion has made it look ugly. Religion paints everything, not of itself, as unholy and sinful, while it beautifies and dignifies its errors, lies, and bigotry, like a pig wearing the finest robes. In its efforts to stop us facing reality, religion has become the reality we cannot face. Look at what religion has made us do to ourselves and to each other. Religion stole our love and our loyalty and gave it to a book, to a telepathic father that tells his children that love means kneeling before him. Now, I'm not a parent, but I say that those kids are going to turn out messed up. It cannot be healthy for a child or a species. We were told long ago, and for a long time, that there was only the Earth, that we were the center of everything. That turned out to be wrong. We still haven't fully adjusted. We're still in shock. The universe is not what we expected it to be. It's not what they told us it would be. This cosmic understanding is all new to us, but there's nothing to fear. We're still special. We're still blessed. And there might yet be a heaven. But it isn't going to be perfect, and we're going to have to build it ourselves. If I have something that can be called a soul that needed saving, then science saved it from religion. Some people find it really very depressing that the universe can only support life for another 30 billion years. 30 billion years. Are you fucking kidding me?